So, haben wir es doch noch bis in die 90er geschafft. Wir haben ja noch zwei Vorlesungen, also bis 2000 schaffen wir es wieder. Das ist so die Zeit letztlich der die fünfte Konsolengeneration, wird 94 zum ersten Mal wird die auf den Markt kommen, deswegen so diese Zäsur. Auf der anderen Seite ist dann diese Zeit, die in der das Internet dann so richtig den Durchbruch erlebt, sowohl technisch als auch kulturell. Und das ist dann auch die Zeit, na gut, das ist so ihre Zeit, in der sie so ungefähr auf die Welt gekommen sind und an die sie sich aber nicht erinnern können, weil sie noch zu jung waren, die aber die Zeit natürlich von heute entsprechend prägt, ihrerseits aber aus den 80ern und den frühen 90ern kommt. Der kulturelle Kontext ist, welcome to 1995, do you have a 40.4 or 28.8 Modem? Wie schnell ist Ihr Modem? Wenn Sie sich an Modems erinnern, das sehen wir diesen pfeifenden Geräuschen, Modulator, Demodulator, die wandeln digitale Daten in hörbare Daten um, die man über ein Telefonnetz verteilen kann, das ja optimiert ist für akustische Daten. Letztlich ein extrem umständlicher Weg, aber was will man machen, weil die Menschen haben zu Hause keine Datenleitung, die haben Telefonleitungen und da braucht man solche Modems, die letztlich auch zurückgehen auf das Sage-System, da wurden die zum ersten Mal eingesetzt. So ein AOL, America Online, ist einer der Zugangsprovider, der Ihnen den Zugang ermöglicht, in erstmal AOL sich einzuwählen und über AOL dann ins Internet zu kommen. Und das geschieht 1995, da wird das Backbone in Amerika geöffnet für kommerzielle Nutzer. Bis dahin stand zur Verfügung den Forschungseinrichtungen, dem Militär, den Firmen, die dafür Geld bezahlten. Und plötzlich kann so jemand wie America Online halt sagen, okay, wir haben eine große Infrastruktur, wir mieten auch was von dieser Leistung und können unseren Kunden anbieten, auch E-Mails zu schreiben oder das World Wide Web mal zu benutzen. Also eigentlich wollte AOL, bleibt erstmal unter sich, aber in Deutschland ist das BTX, ist so die Alternative, das Bildschirmtext. Die versuchen das auch und da gibt es dann solche Gateways ins Internet, was erstmal Mail bedeutet oder vielleicht Chat und dann das frühe World Wide Web. Das Time Magazine wird darauf reagieren und versucht, in Internet einzusteigen, wenig erfolgreich, weil sie nicht wissen, was sie machen und überlegt die Strategie und entscheidet sich dafür. Und hat eine New Study Show How Pervasive and Wild It Really Is, also das World Wide Web. Can we protect our kids and free speech? Also Cyberporn bezieht sich nicht auf Kinderpornografie, was erst später ein Thema wird, sondern auf die Verfügbarkeit von Pornografie im Netz, was für Menschen, die aus den 80ern kommen, also das war einer der extremst gesichertsten Bereiche. Gewalt ist so eine, also gerade in Amerika ist Gewalt ja sowieso so kein Problem. Wir haben eine Messung, wie viele hundert oder tausend Bildschirmtote ein Kind bis zum 18. Lebensjahr gesehen hat, aber deutlich weniger nackte Menschen, insbesondere sexuelle Darstellungen. Das ist gerade in Amerika so ein großes Problem. So, und jetzt hat man plötzlich eine Möglichkeit, Pornografie zur Verfügung zu stellen, ohne dass es irgendwie kontrollierbar wird. Also jetzt müssten eigentlich die Eltern kontrollieren, was die Kinder von dem Bildschirm machen. Und man kann nicht sagen, nee, der Verkäufer in der Videothek, da gibt es den Raum ab 18 oder der Kiosk, da gibt es halt die unter der Ladentheke für Kinder geschützt. Es ist ein öffentlicher Raum, der aber nicht alterskontrollierbar ist. Und Time Magazine hat dann irgendwie so eine Umfrage oder nee, so eine Studie, die sagt, 70% des ganzen Internet ist Porn. So, also alles, was über das World Wide Web fließt. Das ist alles hochgradig spekulativ und auch reißerisch aufgemacht, sieht man an dem Cover. Und hat so ein bisschen auch medienpolitisch den Versuch, dieses neue Internet zu diffamieren, damit die Leute da überhaupt erst gar nicht mitmachen. Die Meinung herrschte auch tatsächlich. Bill Gates, der nicht wenig zu sagen hat in der Informationsgesellschaft, also der ja schon seit den 70ern aktiv Software entwickelt. Und Sie erinnern sich an an die ersten Homecomputer, in denen er Software irgendwie zur Verfügung stellt. Gründet Microsoft, wird mit MS-DOS und IBM also Marktführer werden, ist es auch in den 90ern schon. Also Apple hat da wenig an Konkurrenz zu bieten. Und er schreibt ein Buch, The Road Ahead, in dem er die Zukunft der Informationsgesellschaft beschreibt, in der irgendeine Datenautobahn wird es geben, Information Superhighways, die dann Daten transportieren. Dass es mit dem Internet aber schon da ist, das sieht er überhaupt nicht. Weil sein Berater, sein Chefberater, den er fragt, Internet, der sagt sowas wie, ja, sowas wie ein globales Telefonnetz, also da schreibt man so Nachrichten hin und her, ist aber eigentlich total uninteressant. Und in dem ganzen Buch taucht das Wort überhaupt nicht auf. Das ist ganz interessant, weil 2 Jahre später wird er ein Update von dem Buch machen, in dem er das Internet zur zentralen strategischen Ressource von Microsoft erklärt. Aber selbst so eine Firma wie Microsoft war komplett überrascht davon und ist es bis heute noch irgendwie. Also die haben es weiterhin nicht geschafft, die leben von ihrem Betriebssystem und Textverarbeitung oder jetzt Office-Monopol. Aber ansonsten ist es ihnen schlecht gelungen, in dieser Internetindustrie irgendwie Fuß zu fassen, weil sie auch, wie so häufig, gucken, wie der Markt ist und dann später einsteigen, aber der Markt konsolidiert zu schnell. Man muss sagen, zum Glück, weil sie 95 gab es zu AOL, gab es auch das Microsoft Network als so ein privates Netz für Microsoft-Nutzer. Und wenn die sich schneller geöffnet hätten, sie hatten ja alle Computer, wäre wahrscheinlich, würden wir heute alle im Microsoft-Net surfen und nicht im Internet. Aber die Chance haben sie verpasst. Und das Internet hat sich erstmal selber entwickelt. Gleichzeitig veröffentlicht Nicholas Negroponte, also im selben Jahr, 95, nämlich das Being Digital, ein Buch, in dem er extrem visionär, also der war Leiter des MIT Media Labs, extrem visionär beschreibt, wie die Welt in der Informationsgesellschaft mit dem Internet aussieht. E-Commerce, Teleteaching, Fernreisen, die man buchen kann, Informationen, die man teilt. Also alles, was man heute hat, steht da irgendwie schon drin. Bisschen sehr optimistisch. Jetzt hat jeder Zugang zu den besten Bildungsressourcen. Wir können uns die Schulen sparen. Wir können irgendwie, jeder kann jede Vorlesung besuchen. Ganz fantastischer, eher so ein utopischer Entwurf. Also da ist nichts drin von den ganzen Problemen, die das Internet mit sich bringt. Aber gut, das ist es gibt dann auch genügend Pessimisten in der Zeit, die den Untergang des Abendlandes im Digitalen sehen. Und halt, das gibt es auch bis heute dann so Manfred Spitzers, die dann meinen, die digitale Demenz wird durch digitale Medien vorangetrieben. Und das sind verschiedene Möglichkeiten, mit einer offenen Zukunft umzugehen. Und plötzlich öffnet sich diese Zukunft. Deswegen sage ich auch, das 21. Jahrhundert beginnt eigentlich hier, weil wir in den 90ern haben wir die Zukunft gesehen. In den 80ern war es mehr so, hoffentlich ist die Zukunft nicht zu nuklear verstrahlt. Und dann fiel plötzlich die Mauer und die Atombomben sind zwar immer noch da, aber nicht mehr so eine akute Bedrohung. Und plötzlich hat man dieses Gefühl, the road ahead, also da öffnet sich diese Straße und wir wussten alle, es wird ein Riesending, also alle, also bis Mitte, Ende der 90er wussten es dann doch alle, das wird ein Riesending, aber man wusste nicht wie und wie das aussieht. Also das ist so das eine, der Umgang mit Informationstechnologien, der uns noch begleiten wird, aber der auch irgendwie jetzt hier kulturell aufgearbeitet wird, gar nicht so sehr wissenschaftlich zunächst, sondern da schreiben Menschen irgendwie, die irgendwas zu sagen haben, also die eine Firma haben oder die Reporter sind oder die in solchen Laboren arbeiten, ihre Zukunftsvision auf. Und über die Zukunft kann man wissenschaftlich nicht schreiben. Also man kann es versuchen, aber letztlich ist die Zukunft spekulativ. Und das kann man in den 90ern beobachten, dass die ganzen Zukunftsentwürfe der 80er und der 70er, die mussten alle umgeschrieben werden, weil niemand dieses Internet hat kommen sehen, obwohl es schon lange da war. Aber man hat einfach nicht kommen sehen, was das bedeutet, dass die Welt vernetzt wird in dieser Form. Und alle Zukunftsvisionen, also keine hatte das im Blick, so ein Netz, also ganz wenige nur, und die haben sich auch alle geirrt und deswegen wurde das alles nochmal neu geschrieben, weil die Zukunft letztlich doch nicht vorhersehbar ist. Man kann immer nur extrapolieren. Im 19. Jahrhundert hieß es, wenn das so weitergeht, ersticken wir um 1950 im Pferdemist. Von diesen ganzen Kutschen, es werden immer mehr, überall Pferde, weil keiner das Auto hat kommen sehen. Ich habe Ihnen ja solche Zitate gebracht, nicht so, wir brauchen 5 Computer, wer braucht mehr als 640 Kilobyte? Etc. Und so, das ist mit dem Internet auch so, was dank World Wide Web plötzlich dann in jedem Haus sein wird. Was anderes, was hier passiert, jetzt eher im Bereich unserer Franchise, ein Riesending ist Pokémon, was ja auch bis heute, inzwischen ist es irgendwie so eingefriedet, aber mit Blick aus den 80ern ist das ungewöhnlich, eine Marke, die sich direkt und nur an Kinder richtet, bis hin zur Exklusion von Erwachsenen, die mit diesem Universum nicht klarkommen. 150 Figuren, wer soll sich das alles merken und warum? Und können die Kinder mit ihrer Zeit und ihrer Klugheit nicht was Sinnvolles machen? Und dann haben wir plötzlich eine Franchise, die transmedial daherkommt. Es gibt Filme, es gibt Spiele, es gibt Comics, es gibt Sammelkarten. Also es gibt alle möglichen Formen, in denen man diese Pokémon, Pocket Monster, nicht? Also japanisch, begegnen und die Erwachsenen kommen da nicht mit, Weil also die Kinder, ich meine, die lernen halt auch so viel, das macht ihnen große Freude und das ist den Erwachsenen in der Regel, es ist dann auch zu anstrengend und zu absurd und überhaupt nicht angeschlossen zunächst mal an die europäische Kulturgeschichte. Es sind eben nicht alte griechische Sagengestalten, die da auftauchen, sondern Fantasiefiguren, die überhaupt keiner Systematik folgen, wenn man so von außen drauf schaut oder wenn man sich dieses Bild anschaut. Dass es intern eine ganz große Systematik gibt, ist vielen fremd. Und das ist, also in der Zeit wird das massiv diskutiert, in den 90ern, ob man solche Produkte überhaupt auf den europäischen, amerikanischen Markt lassen soll. Also in Amerika ist es mal wieder etwas entspannter als in Europa und als in Deutschland, wo ja sowieso den Medien immer das Schlechteste nachgesagt wird, was möglich ist. Aber das können Sie sich heute kaum noch vorstellen, was das an Diskussionen ausgelöst hat, weil es inzwischen so viele solche Franchises gibt und man natürlich selbstverständlich Kinder adressiert in so einer Art und Weise, die man vorher gar nicht kannte. Vorher, also gucken Sie aus den 80ern, da gab es diese Action-Spielzeuge, es gab halt Barbie und Action Man oder He-Man, also so kleine Figurensammlungen, die vielleicht große Wirkung haben, aber letztlich in so einem sehr überschaubaren Kosmos sind, auch medial sehr überschaubar. Und hier ändert sich das, naja, radikal und auch etwas unerwartet aus europäischer Sicht. Die haben auch nichts entgegenzusetzen. Und plötzlich kommt auch so eine Japanisierung, also diese ganzen japanischen Comics kommen mit Pokémon, also Manga und Animes werden viel beliebter, als das in den 80ern vorstellbar war. Weil man merkt, da ist ja eine reichhaltige Kultur, die sich auch dem Export nicht verschließt, die auch irgendwie verständlich ist, die faszinierend ist. Und der amerikanische Comic, der bis dahin die Comic-Szene beherrscht, vielleicht noch so der französische, in Deutschland gibt es keine vernünftige Comic-Tradition, der wird plötzlich erweitert und bereichert durch die asiatischen, gerade japanischen Comics. Und auch das verdanken wir Pokémon als Öffnung. Im Grunde genommen auch zu sehen, irgendwie die Globalisierung findet hier auf kulturellem Raum im Kinderzimmer statt. In der Art und Weise, die man aus den 70ern und aus den 80ern das nicht kannte. Der Horrorfilm hat tatsächlich nach den 80ern, diesen ganzen Slasher-Movies, eine neue Form gefunden. Einerseits die Selbstreferenzialität, so wie der Actionfilm auch, habe ich Ihnen ja so erzählt, Last Action Hero, also Filme, die Actionfilme, die über Actionfilme sind, als Inhalt. Und hier ist Scream so eine Horrorreihe von Jugendlichen, die gern Horrorfilme schauen, die aus den 80ern und die dann aber dennoch alle umgebracht werden. Also so ein Film, der im Gegensatz zu Scary Movie, der sich nur als Parodie begreift, aber hier intermedial auftritt und sagt, es ist eigentlich schon alles erzählt worden. Wir können keinen neuen Horrorfilm machen, also erzählen wir über andere Horrorfilme. Und das fängt auch in diesen 90ern an, also so selbstreferenzielles Kino, was dann auch in Cabin in the Woods, wenn Sie das kennen, ist ja auch so ein Film von Leuten, die gerne Horrorfilme schauen. Und eigentlich alle Filme kennen und ein Film, der sagt, ich kann dem auch nichts Neues hinzufügen, aber dadurch, dass ich das zugebe, mache ich doch was Neues. Und was das andere große Ding sein wird, ist The Blair Witch Project, Found Footage. Also der Film, der auftritt als Dokumentarfilm, wir hätten da eine Kamera gefunden von Jugendlichen, die sich im Wald verlaufen haben, die sind auch nicht mehr da, aber die Kamera ist da. Und wir wollten euch mal einen Film darüber zeigen, um euch darauf aufmerksam zu machen, wie gefährlich es da draußen ist. Das war das Marketingkonzept. Es gab wohl auch Menschen, die das geglaubt haben und ganz entsetzt waren, was denn da los sei. Und die Ästhetik der Found Footage, also diese, es gibt einfach inzwischen in den 80ern noch sehr teuer, in den 90ern billiger, so tragbare Kameras, die man, mit denen man dann so seine Geburtstags- und Urlaubserinnerungen aufzeichnen kann. Und das wird jetzt benutzt, um zu sagen, hey, wir schaffen das mal, wir machen da mal was ganz anderes draus und die Authentizität durch Found-Footage-Ästhetik ausnutzt. Und der Film selber ist überhaupt nicht besonders, also es ist nicht so ein Gewalt-Slasher-Horror, wie man das aus den 80ern und den frühen 90ern kannte, also wodurch besonders krasse Bilder der Ekel des Publikums aufgebaut wird, sondern durch eine besonders dichte Atmosphäre und dieses Gefühl, das ist alles echt, das ist kein gemachter Film, das ist ein Dokumentarfilm, seine besondere Wirkung entfaltet. Gibt es ja bis heute, Found-Footage ist ja gar nicht unüblich jetzt als so eine spezielle ästhetische Kategorie, nimmt mit Blair Witch Project auch nicht seinen Anfang, aber so seine Popularität, vor allem im Horrorgenre. Abenteuerfilm, hier sieht man also eher Filme, die in dem Bereich so zwischen Abenteuer und Fantasy liegen, die vor allem durch die Computergrafik in Meilensteine sind. Jumanji, was jetzt demnächst auch, glaube ich, oder jetzt gerade neu aufgelegt war, durch realistische Tier Darstellungen, also so eine Tierstampede, die da durchs Wohnzimmer rennt. Waterworld, der größte Flop der Filmgeschichte, durch eine gute Darstellung von Wasser. Immerhin das haben sie gut hingekriegt. Der Rest ist ja dann eher schwierig, also narrativ und cinematografisch eher ein schwieriger Film, aber zumindest die Wasserdarstellung ist gut geworden. Reiner Fantasy, auch hier so eine Fantasy im Sinne von Computergrafik. The Mask mit Jim Carrey, mit einer virtuellen Animation von so einer übertriebenen Maske. Also der findet eine Maske und dann macht er halt die groteskesten Dinge damit, weil er plötzlich sich benehmen kann wie eine Comicfigur, also beweglich ist und dehnbar und alle möglichen Dinge in seinem Anzug hat. Dragonheart ist ein Drachen, so eine Drachengeschichte mit der Stimme und der Mimik von Sean Connery, also dem James-Bond-Darsteller, als Drache. Und damit fängt diese Übertragung von Schauspielern als Motion-Capture-Grundlage für 3D-Figuren, das fängt hier an. Stärker, als wir das als den bisherigen 3D-Filmen hatten. Also da braucht man auch Schauspieler, aber hier wirbt man einfach damit mit der Likeness von Sean Connery in dieser Drachenfigur. Wird dann auch gesagt, wie viel mehr Polygone dieser Drache hat als die Dinosaurier aus Jurassic Park. Also es ist noch eine Zeit, damit konnte man wirklich punkten mit der Anzahl der Polygone, die man im Film hat. Das ist heute ja eher nebensächlich, weil man weiß, so viele wie ihr wollt. Und es geht eher darum, was man damit macht. Und aus China kommen Prinzessin Mononoke als Zeichentrickformat, was anders funktioniert als die Disney-Zeichentrickfilme. Einfach weil der narrative Aufbau ein anderer ist, dadurch, dass die japanischen nicht diese Drei-Akte-Struktur haben, sondern eher eine Vier-Akte-Struktur in der Narration, wird man konfrontiert mit ganz neuen Bildwelten, neuen Erzählwelten, die Anleihen haben an europäischen Mythologien, aber dann doch anders funktionieren. Und auch hier diese Einsicht, dass aus diesem Kulturraum ganz interessante Neuerungen kommen und eben nicht nur, wir machen mal eine Pinocchio, Heidi und Biene Maya Adaption, also wir nehmen eure Stories und mal lassen die in Japan zeichnen oder in Asien, nur zu sagen, nein, da drüben ist tatsächlich etwas, also sehr eurozentrisch gedacht, da drüben ist ein Kulturraum, der uns bislang eher so als exotisch aufgetreten ist, aber die produzieren einfach Geschichten, die auch für uns interessant sind. Also es ist nicht nur ein Importland, wo wir unsere Werke hin exportieren, sondern wir können von dort auch was bekommen. So was wir bei Pokémon gesehen haben, hier hat das Studio Ghibli und dann eben mit der Manga- und Anime-Kultur, die von dort dann regelmäßig auch in die Fernseher kommt und letztlich dazu führt, dass gar nicht wenig Jugendliche mit europäisch-amerikanischen Comics gar nichts mehr anfangen, weil sie sich komplett auf Mangas und Animes konzentrieren. Der Visual Effects Bereich wird aber nicht nur fantastisch. Hier sieht man zwei wichtige Filme, Forrest Gump und das Schweinchen namens Babe. In Forrest Gump ist ja so die Geschichte von, also Tom Hanks spielt Forrest Gump, der so durch die amerikanische Geschichte torkelt und an allen wichtigen Orten und Ereignissen der 60er bis 90er vorbeikommt. Und was sie machen, sie nehmen Originalbilder, hier zum Beispiel Kennedy im Weißen Haus, und schneiden Tom Hanks dort rein. Und zwar so, dass man es nicht sieht, also dass es irgendwie eine Montage ist. Das läuft alles am Computer durch eben Retusche- und Montagetechniken, aber nichts in dem Film sagt, das ist ein Computerbild. Und wenn man es nicht weiß, denkt man, Tom Hanks in den 60ern, wie ist das möglich? Aber letztlich funktioniert es auf einer sogenannten Invisible Visual Effects, die man nicht als solche Effekte sieht. Genauso Schweinchen namens Babe. Tierfilme sind eine lange Tradition, aber was wir hier haben, ist eine realistische Bewegung der Schnauze zur Sprache. Das ging bislang nicht. Also Lassie konnte immer schon springen, aber Lassie konnte nicht reden oder sondern nur bellen. Jetzt reden die Tiere und bewegen die Schnauzen auch noch lippensynchron, zumindest im Amerikanischen. Möglich wird es auch hier durch digitale Technik, dass sie die Tierbilder aufnehmen und nur im Maulbereich digital so anpassen, dass es halt zu einer Maulbewegung kommt, die zur Sprache passt. Aber auch hier sieht man es nicht und fragt sich eher, boah, wie haben die das geschafft, dass die Tiere auch noch die Münder so bewegen, dass es zur Sprache passt. Und man weiß es nur, wenn man dann im Abspann sieht, Visual Effects, wer da alles dran mitgearbeitet hat, wenn man die Making-of sieht, wie sie das geschafft haben. Aber das ist der neue Trend ab Mitte der 90er, Invisible Visual Effects, weil die Computergrafik inzwischen so gut wird, dass man damit eben nicht nur Monster, Raumschiffe oder Computervisualisierung darstellt, sondern auch reale Footage überarbeiten kann. Im Science-Fiction ist einiges los in den 90ern. Einerseits wird das Cyberpunk-Thema der 80er, was ich ja in den 80ern so William Gibson mit seinen Neuromancer-Trilogien wird auf fruchtbaren Boden fallen. Und hier wieder aus Japan Ghost in a Shell, also die Idee, wie sieht's aus, wenn man irgendwie künstliche Maschinen erzeugen kann, die so menschenähnlich sind, dass sie im Grunde genommen ununterscheidbar werden. Also Geister in der Maschine, Ghost in a Shell. Die auch, wo man dann irgendwie das Bewusstsein oder den menschlichen Geist runterladen und in so eine Maschine hochladen kann. Und eine Welt, die bevölkert wird von Androiden, Cyborgs, künstlichen Intelligenzen und Menschen. Wie leben die zusammen und wie gestaltet sich dann die Verbrechensbekämpfung? Das Cover ist so ein bisschen sehr reißerisch. Es geht weniger um nackte Androidinnen, sondern um Polizeigeschichten in so einer kybernetischen Welt. Independence Day wird die Ära IT beenden, auch ganz explizit, jetzt treten wir Team mal gehörig in den Arsch, habe ich Ihnen ja 82 schon gesagt, da war das Fremde, war ja noch willkommen und die kommen in Frieden und wollen uns kennenlernen, wir können was teilen und die suchen unsere Pflanzen. Bei Independence Day kommen sie auch, um was zu holen, aber sie wollen gleich alle Ressourcen der Welt holen und müssen, wie die Heuschrecken kommen sie, um uns auszusaugen und müssen dann durch einen heroischen Einsatz des amerikanischen Präsidenten im Alleingang mit seiner Fliegerstaffel dann irgendwie aus der Welt gebracht werden, ist im Grunde genommen Krieg der Welten von H.G. Wells. Auch hier ist ein Virus der entscheidende Punkt, der dafür sorgt, dass die Außerirdischen zurückgeschlagen werden. Aber es ist halt ein Computervirus, weil wir ja in den 90ern sind. Und das Ganze ist extrem amerikanisch von einem europäischen Regisseur. Also es ist ein interessanter Film aus dieser Sicht. Aber auch so das Umkippen nach dem Heydays der 80er, in den 90ern wird alles ein bisschen schwieriger. Weltwirtschaft, also das wächst zusammen, Globalisierung, es entstehen neue Ängste, auch vor dem Fremden, was sich dann im Science-Fiction entsprechend schnell niederschlägt. Starship Troopers ist eine Umsetzung einer Geschichte von Heinlein aus den 50ern, ich glaube den 60ern, hier in so einem protofaschistischen Film, in dem so eine Militärregierung versucht, das Fremde mal kurz zu usurpieren. Das wehrt sich aber das Fremde in Form von solchen Insekten, in solchen Bugs. Und das wiederum wird Vorbild für StarCraft werden, also visuell. Und wenn man es sich anschaut, hat es auch enorme Ähnlichkeiten und taucht in ganz vielen Computerspielen also die Bildhaftigkeit auf. Und zeigt aber auch so wieder so eine Vision einer Gesellschaft, die sich allzu sehr auf das Militär verlässt und im Grunde genommen sich dann nur noch im Kriegszustand befindet. Andere Science-Fiction-Filme, die erwähnenswert sind, Cube ist so eine Indie-Produktion, die aber so eine paranoide Situation von so einer 5 Leute in einem Raum aufzeigt, als Allegorie auf die Gesellschaft, also wer überlebt eigentlich dieses Puzzlesystem. The Fifth Element ist so das Spektakelkino, der Sommerblockbuster, diesmal aus französischem Haus, aber natürlich mit internationalen Schauspielern. Contact ist die Auseinandersetzung mit, was wäre, wenn wir Kontakt zu Alien-Intelligenzen haben, ohne dass die gleich kommen und die Erde irgendwie angreifen wollen, sondern wie würde man eigentlich den Kontakt zu dem Fremden herstellen, wenn man gar nicht weiß, wie man miteinander reden soll. Und Gattaca, muss man sagen, extrem visionär über Biotechnologien und die Möglichkeit, Menschen nicht gleich zu züchten, aber zumindest genetisch so zu beeinflussen, dass bestimmte Merkmale hervortreten und andere nicht. Und wie gestaltet sich eine Gesellschaft, in der Kinder genetisch optimiert werden können? Also das ist so das typische High Science Fiction, wenn man will, also vom Fifth Element mal abgesehen, das ist so Spektakel Science Fiction. Aber Science Fiction, die alternative Weltentwürfe unter technischen oder technologischen Bedingungen ausdiskutieren. Und da natürlich dann auch entsprechende Anstöße liefern. Und gerade, also Gattaca war insofern ein Ding, weil das erst 10 Jahre später wirklich überhaupt technisch möglich war, was sie da beschrieben haben. Also Mitte der 90er hatte man das kaum auf dem Schirm und wurde sofort zu Science Fiction, also so ein typisches Science Fiction Thema. Und inzwischen ist das, also jede Ethikkommission muss sich genau mit diesen Fragen rumschlagen, die dort in der Science Fiction zum ersten Mal vorweggenommen wurden. So, und das andere, was in der Zeit natürlich noch so ein bisschen einerseits das Ende oder ein neuer Anfang ist einerseits der Generationswechsel von Star Trek, was uns seit den 60ern begleitet hat und jetzt in die Next Generation auch ins Kino bringt und zumindest in den 90ern eine beliebte Utopie war, also die Föderation und wie man mit dem Fremden eben doch irgendwie auskommen kann, wenn man sich nur bemüht und gegen die, mit denen es einfach nicht zu machen ist, dann irgendwie erfolgreich kämpft. Das ist so die eine große Science-Fiction-Serie, die hier so noch einen Meilenstein hat. Inzwischen ist Star Trek ja dann relativ bedeutungslos geworden. Das war in den 90ern, war das eine richtig große und auch prägende Serie. Und das andere ist das Prequel von Star Wars. Was Star Wars war ja eigentlich zu Ende und jetzt fängt es plötzlich wieder an und mit den Prequels davor. Sehr umstritten, aber sehr, auf der anderen Seite kommerziell enorm erfolgreich und Star Wars ist ja nun derzeit so die große Nummer. Mal gucken, wann Disney das dann auch irgendwie zu Ende bringt oder ob uns das jetzt über Jahre oder gar Jahrzehnte weiter begleitet. Gut, und dann muss man sagen, obwohl, jetzt müsste ich eigentlich Schluss machen, jetzt kommt nämlich so die große Auseinandersetzung mit dem Internet und dem Cyberspace und es ist jetzt erstmal ein schwarzer Raum und wie der sich füllt und wie das kulturell aufgearbeitet wird, sehen wir nächste Woche an dieser Stelle, weil das tatsächlich ein Diskurs ist, den wir gerade in Bezug auf digitale Medien und das Internet ganz besonders beobachten müssen. Gut, dann sehen wir uns spätestens am Donnerstag in der Spielegeschichte oder nächsten Dienstag, wenn es dann in den 90ern bis zum Jahr 2000 geht. Ich danke Ihnen, bis zum nächsten Mal.